Hey du, ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast.
Ja, mein Name ist Ingmar und ich bin in München zusammengeschaltet mit
Ralf,
hurra. Ralf, der frisch gebackene Facharzt für Anästhesiologie.
Auch ein Hurra an dieser Stelle?
Yay. Es war, glaube ich, gar nicht so schlimm, wie er sich das alles ausgemalt hat. Aber das ist vielleicht eine Geschichte für ein anderes Mal. Vor kurzem haben wir eine Folge veröffentlicht. Das war die Folge Nummer 38 damals. Da ging es darum, wie man in den Berufseinstieg möglichst reibungslos und optimal gestaltet, was es da so für Tipps und Tricks gibt. Und heute machen wir konzeptionell vielleicht so ein bisschen das Gegenteil. Und wir möchten heute über den aktuellen Nobelpreis für Medizin sprechen. Den Nobelpreis für Medizin 2021. Also quasi der goldene Abschluss einer wissenschaftlichen Karriere ist, glaube ich, der Nobelpreis als der wichtigste, ja, die größte Auszeichnung, die man in der wissenschaftlichen Gemeinschaft so kriegen kann.
Zumindest für da, wo es einen Nobelpreis gibt. Also du willst sagen, wer einen Nobelpreis kriegt, der hört auf zu arbeiten.
Nee, der hat es eigentlich schon, also der hat es geschafft. Also es gibt eigentlich nichts mehr, was man dann oben drauf setzen kann.
Aber der hat es halt vor allem auch vor 20 Jahren geschafft und hat jetzt 20 Jahre darauf warten müssen, dass jemand mal kurz applaudiert und sagt, hey, das war wirklich eine gute Idee.
Ja, das finde ich schon mal eine sehr interessante Diskussion, die jetzt an genau dieser Stelle jetzt schon aufgeht, weil die Frage, wer eigentlich diesen Preis bekommt, jedes Jahr heiß diskutiert wird. Der wird in Stockholm vergeben, ist mit ungefähr 1 Million Euro dotiert. Und im Testament von dem Alfred Nobel, da steht drin, da gibt es so eine Formulierung, die definiert, wer diese Preise kriegen soll. Nämlich diejenigen, die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht haben. Und dieser Satz, der ist immer, an dieser Stelle, da verschluckt man sich immer, weil das eben diese Spannung zwischen Aktualität und Gründlichkeit bei der Auslese aufwirft, sagt jemand, der in diesem Gremium sitzt, nämlich einer von diesen Chemieprofessoren aus Stockholm, der Gunnar von Heinje, und der sitzt da seit 20 Jahren in diesem Auswahlgremium und die denken da jedes Jahr drüber nach, wer eigentlich im letzten Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht hat. Und wenn man die Preisträger nicht nur in der Medizin, sondern so insgesamt sich anguckt, sind es halt nicht Erkenntnisse aus dem letzten Jahr. Es ist halt nicht der mRNA-Impfstoff gegen Covid, sondern auch wenn man jetzt an den Literatur-Nobelpreis von Bob Dylan denkt, dann ist es eben das Lebenswerk und nicht das letzte Jahr. Aber ich glaube, man ist sich einig, dass es bei den Nobelpreisen eben am Ende insgesamt um ja herausragende wissenschaftliche Leistungen, meistens eben das Lebenswerk, geht. Finde ich spannend. Dieses Jahr, so wie ganz häufig, ist der Nobelpreis für Medizin geteilt an zwei Wissenschaftler. Einmal einen David Julius und einen Adam Patapoutsian. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich habe es versucht zu recherchieren. Ich denke, der heißt so. Ich habe auf der englischen Wikipedia-Seite ist es lautschriftlich hinterlegt.
Na gut, wenn man so feine Sachen kann, dann ist das Problem natürlich gelöst.
Da steht Patapoutsian. Und ich werde das einfach so nennen und mache mich gefasst auf wütende Kommentare der libanesischen Zuhörerschaft. und entschuldige mich da im Voraus schon. Ja, David Julius, US-Amerikaner, Sinnesphysiologe, der hat untersucht, wie die Haut oder am Ende der Mensch auf Hitze reagiert. Und dafür hat er das Capsaicin genutzt. Das ist ein Alkaloid, was man aus Chilischoten gewinnt. Also das, was die Chili scharf macht, das ist das Capsaicin. Und der hat herausgefunden, wie man mit Capsaicin Zellen in der Haut so aktivieren kann, dass sie Aktionspotenziale erzeugen, die nach Weiterleitung im Gehirn dann das Ganze als Schmerz oder als Hitze ausgeben und also und Hitze und Schmerz sind an der Stelle eben sehr verwandte Sinnesempfindungen. David Julius ist 1955 geboren worden in New York, in Brooklyn, ist dann aufs MIT gegangen nach dem Schulabschluss, wollte eigentlich Medizin studieren, hat aber dann im Labor irgendwie so Feuer gefangen, dass er dann am Ende Biologe geworden ist an der University of California in Berkeley, da bei San Francisco. Ist zurück nach New York gegangen, an die Columbia University und hat 1990 wieder gewechselt, ist nach San Francisco und hat da jetzt sein eigenes Labor und da hat er eben dann auch seine wesentlichen Entdeckungen gemacht. Wollen wir uns zuerst mit dem David Julius beschäftigen? Und
ja. Jetzt hatte ich eigentlich einen Kommentar, der bricht jetzt ein bisschen, aber was ich ganz interessant finde zu der Sache ist, beide haben was entdeckt, was so, sag mal, in eine grob ähnliche Schublade passt, aber eigentlich haben beide was gemacht, was gar nichts miteinander so zu tun hat.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Genau.
Das ist jetzt für einen Nobelpreis reicht das jetzt nicht. Da müssen wir, das muss ein geteilter Preis werden. Wer hat denn noch was Gutes gemacht mit irgendwie Fühlen?
Ja.
Oder? Das ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Also,
ja.
Manchmal werden die ja für die gemeinsame Arbeit an dies oder jenem geehrt, so weil sie halt alle ein bisschen Teil dazu getragen haben. Aber das sind ja eigentlich zwei Sachen, die jetzt per se erstmal gar nichts miteinander zu tun haben.
Ja, aber man kann ihnen schon irgendwie die gleiche Überschrift geben, nämlich die Frage, oder sie versuchen die Frage zu klären, wie der Mensch die Welt wahrnimmt und das eben auf einer zellulären Ebene. Und ich glaube, das vereint die beiden. Und natürlich sind sowohl die Mechanismen als auch die Methoden und sowas sind unterschiedliche. Ich verstehe, was du meinst und ich habe darauf keine kluge Antwort. Das müssten wir wahrscheinlich das Gremium in Stockholm fragen.
Ja, schreibe ich eine saftige E-Mail hin.
Die können sich gefasst machen.
Ich erwarte Erklärung.
Ja.
Also ich habe damit keinen persönlichen, keine Fehde, aber es ist mir nur gerade aufgefallen. So, jetzt kommen wir auch wieder zu deinem Thema zurück. Also wir widmen uns dem Herrn Julius.
Dem Herrn Julius. Dem
Professor Julius.
Jetzt ist er ein Nobelpreisträger. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre, und also die Quelle, die wir hier benutzen, sind natürlich neben den Originalpublikationen oder den relevanten, die wir in den Shownotes hier verlinken, hauptsächlich die Pressemitteilung des Komitees da auf der Webseite des Nobelpreises. Und die haben ganz nett beschrieben, womit sich die Wissenschaftler und damit befasst haben. Ich sage bewusst Wissenschaftler, ich hätte fast Wissenschaftlerinnen gesagt, aber in dem Fall ist es eben der David Julius. Aber es muss auch klar sein, dass es natürlich nicht das Werk eines Einzelnen ist, sondern dass da wie immer wahrscheinlich große Arbeitsgruppen dahinter stehen. Aber eben der Preis geht an diesen David Julius. Also, was hat er gemacht? Der hat analysiert, wie dieses Capsaicin, dieses berühmte brennende Gefühl verursacht, das man bekommt, wenn man Chilischoten sich auf die Haut reibt, in den Mund nimmt, auf den Schleimhäuten hat. Es ist klar, also es ist offensichtlich und auch schon lange bekannt, dass Capsaicin irgendwie Nervenzellen aktiviert, die diese Schmerzempfindungen auslösen können. Aber wie das genau funktioniert, wie die Funktion tatsächlich ist, das ist die große Frage, die Julius und seine Mitarbeiter da klären konnten. Die haben sich eine große Bibliothek aus DNA-Schnipseln gesucht, die den Genen entsprechen, die in den sensorischen Neuronen exprimiert werden, die auf Hitze, Schmerz und Berührung reagieren könnten. Und dann stellten sie die Hypothese auf, dass da irgendwo drin, in dieser riesigen Bibliothek aus DNA-Fragmenten, muss auch irgendwo das Protein kodiert sein, das auf Capsaicin reagiert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben sie das einfach ausprobiert und ein Protein nach dem anderen da durchgedengelt, bis sie am Ende ein einziges Gen identifizieren konnten, das die Zellen für Capsaicin empfindlich machen konnte. Und dann haben sie weitere Experimente gemacht, die dann zeigen, dass dieses identifizierte Gen für einen Ionenkanal-Protein kodiert. Und den nennt man TRPV1. Und als der David Julius dann die Fähigkeit des Proteins untersuchte, auf Wärme zu reagieren, hatte er erkannt, dass er einen Wärmerezeptor entdeckt hatte, der bei Temperaturen aktiviert wird, die als schmerzhaft empfunden werden. Also wenn es zu heiß ist oder zu heiß oder gefährlich heiß für den Körper, dann aktiviert sich dieses Ionenkanalprotein.
Also ich habe jetzt auch das Wort noxische Hitze dazu gefunden, dass es bei noxischer Hitze beginnt und das wird dann auch nochmal ab größer gleich 42 Grad erwähnt. Das wäre ja im Prinzip auch so dieses, die Denaturierenstemperatur so ganz vage.
Genau.
Das macht schon Sinn so evolutionär, dass da,
ja,
dass man ab da irgendwie die Hand aus dem Feuer nehmen soll.
Genau.
Oder aus der Lava.
Witzigerweise sind es nicht nur Temperaturen, also zu hohe Temperaturen, noxische Temperaturen. Hier bei meiner Quelle steht auch 43 Grad, aber 42 und 43 ist wahrscheinlich fast egal. Aber die reagieren auch auf einen niedrigen pH-Wert. Also pH-Werte unter 5,9 gelten als Trigger für diesen THPV1-Rezeptor. Es gibt eben eine Handvoll Agonisten, die den greifen können, neben dem schärfevermittelten Capsaicin. Es gibt auch Vanillotoxine zum Beispiel oder Psalmotoxine, die das auch machen können.
Weißt du, wo es die gibt? Sorry, dass ich jetzt dumm frage. Wo könnte ich darüber laufen?
Vanillotoxine gibt es zum Beispiel in der Vogelspinne. Ja, im Gift der Vogelspinne. Also setzen Spinnen zum Beispiel zur Abwehr von Feinden ein. Und die Psalmotoxine gibt es auch in Spinnen.
Okay, also dass sie, wenn ein Tier in eine Spinne beißt, dass sich das furchtbar heiß anfühlt und dann vielleicht demnächst weiß, besser nicht Spinnen beißen.
Genau, also Spinnen sind scharf. Nein, also das ist im Gift von Spinnen ist das drin. Also wenn die dich beißen, dann,
ach so.
Dann kommt es eben zu dieser Hitzereaktion. Oder deswegen ist das so schmerzhaft, weil sie eben diesen THPV1-Ionenkanal triggern. Wenn jetzt der Ligand oder der Agonist an den Rezeptor oder an den Ionenkanal da bindet, oder dann kommt es zur Öffnung der Rezeptorpore und die Zellmembran wird durchlässig für Calcium. Also es ist ein Calcium, am Ende ist es ein Calciumkanal, der damit geöffnet ist. Und Calciumkanäle, die sollten uns Anästhesiologinnen und Anästhesiologen eigentlich ganz gut bekannt sein, was Calcium-Einstrom mit Depolarisation, Zellmembran und Aktionspotenzial zusammen zu tun hat. Nämlich am Ende lösen die ein Aktionspotenzial aus, das sich dann über die Nervenbahnen fortpflanzt und am Ende im Gehirn zur Schmerzwahrnehmung führt. Dass das so ist, oder dass Schmerzwahrnehmung am Ende weitergeleitet wird ins Gehirn, gibt's auch schon aus dem 17. Jahrhundert von René Descartes eine Illustration von dem Philosophen, wo man einen Menschen sieht, der seinen Fuß gefährlich nah am Feuer hat. Und René Descartes hat sich schon eben im 17. Jahrhundert vorgestellt, dass es Fäden innerhalb der Haut gibt, die Teile der Haut mit dem Gehirn verbinden. Und auf dieser Weise müsste eigentlich ein Fuß, der eine Flamme berührt, mechanisches Signal durch diesen Fadenzug ans Gehirn gesendet werden.
Kurze Frage dazu. Ich schaue mir das Bild auch gerade an. Ich finde, ich weiß nicht, inwiefern der auch schon mal an Menschen rumgeschnippelt hat oder inwiefern der mit Leuten in Kontakt war, die an anderen Menschen rumgeschnippelt haben. Aber das sieht ja schon erstaunlich sehr rückenmarksnah aus, wo dieses ganze Ding dann hinläuft. Mhm. Ist da noch so ein Punkt in der Mitte?
Ja, fast als ob da irgendwie Axone umgeschaltet werden.
Ne? Ja, also vielleicht sogar jemand, der wusste, dass diese komischen Kabel, die da auch in dem Körper drinstecken, dass sie irgendwo scheinbar in dieser Wirbelsäule zusammenlaufen.
Ja, aber er ist eben dann noch von Mechanik ausgegangen. Also das heißt, dass man, klar, dass da irgendwas zieht und wenn man eben an der richtigen Stelle im Gehirn zieht, dass es dann als Hitze oder sowas wahrgenommen wird.
Elektrophysiologie war im 17. Jahrhundert, hast du gesagt, ne?
Ja.
War, glaube ich, auch noch nicht so richtig, nicht weit oben.
War noch Luft nach oben.
Ja.
Jetzt haben wir den René Descartes. Der hat eben sich damals im 17. Jahrhundert schon überlegt, wie die Schmerzwahrnehmung da vom Fuß ins Gehirn funktioniert. Und jetzt gibt's einen Nobelpreis, wie man eben diese Hitzewahrnehmung über einen Rezeptor in ein Aktionspotenzial umwandeln kann. Und dann wollen wir noch an einen weiteren Nobelpreis erinnern, nämlich an Josef Erlanger und Herbert Gasser. Die haben 1944 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für ihre Entdeckung von unterschiedlichen sensorischen Nervenfasern, die mit unterschiedlichen Leitungsgeschwindigkeiten zum Beispiel charakterisiert sind, bekommen. Das heißt, auch hier gibt es eine Verbindung in die Anästhesie. Das ist irgendwie anästhesierelevant, sich über Nervenfasern Gedanken zu machen. Und da gibt es eben auch Potenzial für jede Menge Nobelpreise. Das sind einfach so diese Beschäftigung mit der menschlichen Wahrnehmung, sowohl auf Rezeptorebene als eben auf der Weiterleitungsebene, ist dem Nobelpreiskomitee offensichtlich was wert. Nur wer sich seine Karriere noch so ein bisschen ausrichten möchte, das ist sicher ganz interessant, Schwerpunkt in diese Richtung zu setzen. Da ist auch noch Luft nach oben.
Eine kleine Erinnerung, wenn ich an diesen Rezeptor denke, THPV1, dann denke ich an mein Physiologiepraktikum in der Vorklinik. Und da haben wir Capsaicin auf Toast gemacht. Wahrscheinlich, um die Studenten einfach mal ein bisschen zu quälen oder so. Es war sehr, sehr viel. Und wenn man sich auch noch ein bisschen daran erinnert, oder vielleicht mal irgendwo im hessischen Raum, wahrscheinlich am ehesten nur in Frankfurt und so ein bisschen drumherum, bei Best Washed in Town gegessen hat, dann kann man sich da auch eine Currywurst bestellen und die in verschiedenen Schärfegraden bekommen, die da gemessen werden in Scoville. Also, ich weiß nicht, kennst du das?
Ja, Scoville, ja, kenne ich.
Ist aber scheinbar nur eine komplett subjektive Skala.
Also, ja, aber ist die einzige Skala, die, glaube ich, genutzt wird, um Schärfe irgendwie wirklich zu messen. Oder was heißt wirklich zu messen, sondern überhaupt irgendwie Vergleichbarkeit da zu haben. Es ist, ich weiß gar nicht, wie die zustande gekommen ist.
Die hat ein Wilbur L. Scoville beschrieben in dem Journal of the American Pharmacists Association.
Ja.
Eine Bestimmung des Capsaicingehalts durch Verdünnung und Verkosten. Probanden wurde gegeben, immer eine weiterverdünnte Lösung und dann sollen sie sagen, ob es Schärfe da war oder nicht. Und wenn keine Schärfe mehr festzustellen war, dann war das wurde als Scoville-Grad angegeben. Wenn du nichts spürst, hast du 0 Scoville. Also Schokolade. Und jetzt ist mir noch was anderes durch den Kopf gegangen. Warum macht es denn überhaupt Sinn, dass Chilischoten Capsaicin haben?
Ja, das ist um Fressfeinde abzuschrecken. Beziehungsweise. Also
ich habe eine Antwort auch parat.
Du hast eine Antwort. Lass mich mal versuchen. Also es gibt eine These ist, dass es so scharf ist, dass es einfach unangenehm ist für die Tiere, die diese Früchte dann essen, dass sie es einfach lassen. Ja. Das macht ja aus einer Fortpflanzungsperspektive dann ja wenig Sinn.
Das ist richtig.
Aber du könntest natürlich auch so scharf sein, dass du das Verdauungssystem dermaßen aktivierst,
dass mir richtig Schwung rauskommt,
dass du es möglichst schnell wieder loswirst und damit in der Flora besser verteilst.
Ja,
oder Flora und Fauna. Sozusagen
rausgesprüht wird dazu.
Ja.
Ja, also das mit den Fressfeinden ist, würde ich sagen, so halbrichtig.
Oder du selektierst natürlich die Tiere, die dich fressen können. Also dass es halt bestimmte Arten gibt, denen es egal ist, wie scharf das ist, denen vielleicht der THPV1-Rezeptor fehlt auf der Zunge. Die Trinidad Moruga Scorpion Chili oder die Naga Viper Pepper essen können.
Jeder kennt sie.
Ja, Carolina Reaper, ohne sofort einzugehen und dann irgendwie doch noch auf den nächsten Baum fliegen zu können, um dort dann irgendwie die Samen wieder loszuwerden.
Ja, also das trifft im Prinzip zumindest eine der Theorien ins Blaue, ins Schwarze.
Educated guess.
Educated Google-Zeitschinderei.
Ich habe eine mechanische Tastatur, man würde mich tippen hören.
Ja, okay. Ja, okay, gut, okay. Das ist akzeptiert. Es ist wohl so, dass Vögel da sich gar nicht dran stören. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass sie den Rezeptor vielleicht wirklich nicht haben. Die Vögel.
Was? Ich warte, also das wird wieder eine. In der nächsten Folge werden wir dann wieder von einer gewissen Biologin.
Die das weiß, da will ich mir nicht
sagen. Am Frühstückstisch ein hartes Feedback kriegen.
Ich glaube, das weiß die auch nicht aus dem Stegreif. Aber sagen wir, auf jeden Fall stören sich Vögel nicht daran.
Ja.
Und deswegen dürfen die Vögel das fleißig füttern und die Säugetiere werden abgeschreckt, weil die Säugetiere halt diesen Rezeptor haben. Und jetzt können wir sagen, ist doch egal, ob der Vogel da irgendwie den Samen in die Ecke kackt oder der Mensch oder der Tiger. Der vegetarische Tiger. Ja.
Auch das ist 21. Jahrhundert.
Ja. Und aber was wohl so ist, dass Vögel die Samen nicht zermahlen, wie wir das tun würden, wenn wir darauf rumkauen. Mhm. Und nochmal mit Vogelkot gedünnt, das würde mit unserem natürlich wahrscheinlich auch funktionieren, aber wir würden halt die Samen so größtenteils verkauen. Und die sollen ja nicht zerkaut bleiben. Weil, ne? Du verstehst, Samen in die Erde, Bäumchen.
Ja, danke schön.
Bitte. Das habe ich hier alles schon gelernt. Es gibt noch ein paar andere Theorien, die finde ich aber sind weniger spannend. Da geht es im Prinzip um Pilzbefallrisiko und also dass das Capsaicin so ein bisschen Richtung wie antibakteriell, antifungizid sein könnte. Ich finde die aber gar nicht so spannend. Deswegen finde ich, bleiben wir bei der Vogeltheorie, weil mir diese Theorie besser gefällt. Und das sind jetzt alternative Fakten. Gut. Ja, fertig mit Capsaicin von meiner Seite aus.
Okay, wofür ist es jetzt in der Medizin interessant oder warum machen wir ausgerechnet dieses Jahr eine Nobelpreisfolge Medizin? Es hängt damit zusammen, dass man diesen THPV1-Rezeptor oder das zumindest den Agonisten dafür, das Capsaicin, in der Medizin und vor allem in der Schmerzmedizin einsetzt, um Effekte zu erzielen. Da gibt's Antagonisten und Agonisten. Klar, Agonisten sind zum Beispiel das Capsaicin. Als ich damals in der Schmerzmedizin meine Rotation da gemacht hat, haben wir da auch am Nachmittag, als die Ambulanz dann leer war, das mal selber ausprobiert, uns da ein kleines Areal auf dem Unterarm mit Capsaicin beschmiert, um mal mitzukriegen, was wir unseren Patienten da eigentlich antun. Das ist echt hart. Also das geht schon, das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich heftig. Die Idee dahinter ist, dass wenn man Capsaicin auf die Haut aufbringt, dass dann dieser THPV1-Rezeptor aktiviert wird und, weil das ja eine Creme ist, die da länger drauf bleibt, wird die Aktivität dann irgendwann runtergeregelt und das kommt zu so einer Desensibilisierung und in diesen desensibilisierten Arealen dann eben zu einer Schmerzlinderung am Ende, die durch diesen THPV1-Rezeptor übertragen werden soll. Und das macht man dann eben vor allem bei neuropathischen Schmerzzuständen ist das da angewandt, die eben ja auf bestimmte Areale in der Haut dann eben projizieren. Das ist das eine. Und dann gibt's jede Menge Forschung, da gibt's aber noch keine Handelsnamen zum Beispiel, die sich mit Antagonisten am THPV1-Rezeptor beschäftigen, die dann eben gegenläufig zu den Agonisten eigentlich Schmerzen direkt reduzieren sollten. Oder das auch im Labor zumindest schon tun. Da gibt's kompetitive Antagonisten und nicht kompetitive Antagonisten. Und das wäre spannend, wenn man dann irgendwie eine Substanz hätte, die man auch irgendwie systemisch einsetzen könnte. Aber soweit ich weiß, gibt's da vielleicht in der Pharma, also gibt's Pharmafirmen, die da forschen und versuchen da eine Zulassung zu erreichen. Im Tiermodell gibt's das schon. Ja, also dass man da die Nozizeption irgendwie runterregeln kann, vor allem bei entzündlichen und neuropathischen Schmerzen im Rattenmodell. Das ist das, was ich dazu gefunden habe. Die haben alle Nebenwirkungen und eine der gefürchteten Nebenwirkungen ist ein Einfluss auf die Körpertemperatur. Also die Temperaturregulation nach Capsaicin anwenden, nicht Capsaicin, sondern nach Interaktion mit dem TRPV1-Rezeptor, das ist eine Herausforderung. Wie gesagt, manchmal kommt es oder ist schon beschrieben worden, dass es bei Ratten zu einem Temperaturanstieg von über einem Grad Celsius innerhalb von 40 Minuten gekommen ist, die eben diesen Antagonisten am TRPV1-Rezeptor bekommen haben. Und wenn das eben zu viel ist oder die Temperatur zu stark steigt durch die Aktivierung oder Antagonisierung von diesem Rezeptor, das kann uns ja durchaus in Probleme stürzen.
Ach, guck mal, so rum macht es doch eigentlich wieder Sinn, oder? Also ich meine, das sind natürlich nur unsere kleinen Küchentheorien, aber das, du hast ja gesagt, ein Antagonist jetzt, oder?
Das ist ein Antagonist, genau.
Am TRPV1-Rezeptor.
Genau.
Und, na ja, gut, eigentlich öffnet er sich ja nicht vorher, bevor nicht 42 Grad sind oder irgendwelche Azidosen, aber sag mal, wenn wir den Fakt mal außen vor lassen, einfach mal das Wissen ignorieren, was wir dazu haben.
Ja.
Und dann sagen, dass der Antagonist dem Körper irgendwie suggeriert, ey, es ist super kalt. Also der von wegen Fühler, Sensor, Messkreis, Regler, Konzept, dass der Fühler sagt, es ist zu kalt, werd mal wärmer, dann wird es ja Sinn machen. Also ja. Bis auf die Tatsache mit den 42 oder 43 Grad, da macht es wieder keinen Sinn, aber.
Die Theorie ist, dass dieser TRPV1-Rezeptor, das heißt, tonisch aktiv ist, also dass der immer eine gewisse Grundspannung hat und damit die Körpertemperatur reguliert und dem Körper immer sagt, jetzt ein bisschen kühlen, jetzt ein bisschen kühlen, jetzt ein bisschen kühlen. Und wenn ich den dann mit einem Antagonisten blocke, dann steigt eben die Körpertemperatur. Aber dass eben die Baseline sagt, oder dass in dem Baseline-Zustand der Rezeptor schon ein kleines bisschen aktiviert ist.
Okay, also das heißt, die Lösung des Problems ist dann im Prinzip Mentholsalbe.
Oh ja.
Wenn die überhitzen. Nee, auch nicht.
Das ist die goldene Brücke, weil Menthol die Substanz ist, die David Julius und den Adem Patapoutsian, das ist der zweite Nobelpreisträger, vereint, weil die beide Menthol verwendet haben in ihren Experimenten.
Die haben beide die Mentholzigaretten geraucht.
Ja, da gibt es nämlich noch einen Verwandten, also da, zu dem Adem Patapoutsian kommen wir gleich. Aber wie gesagt, beide haben Menthol auch in ihren Experimenten verwendet, um eben an Ionenkanälen zu forschen. Es gibt noch einen anderen Kanal, der TRPM8, der wird nämlich durch Menthol aktiviert und also der wird durch Kälte aktiviert. Das ist quasi der Gegenteilkanal zum TRPV1. Genau, das war Menthol, das war David Julius und das war die goldene Brücke zu Adem Patapoutsian. Teil 2, Nobelpreis für Medizin und Physiologie 2021. Die müssen sie sich teilen. Das heißt, ihr kriegt nicht eine Million, die kriegen beide nicht eine Million Euro ungefähr, 980.000 Euro, sondern eben genau die Hälfte. Adem Patapoutsian wurde 1967 in Beirut im Libanon geboren und ist dann in die USA ausgewandert, 1986, hat am California Institute of Technology in Pasadena promoviert und arbeitet seit 2000 bei Scripps Research. Es ist eine biomedizinische Forschungseinrichtung in Kalifornien. Otto Adem Patapoutsian ist Molekularbiologe und Neurowissenschaftler und hat sich mit druckempfindlichen Zellen beschäftigt und hat auch da eben eine neue Klasse von Sensoren entdeckt, die auf mechanische Reize in der Haut und an den inneren Organen reagieren. Das ist Sensoren für mechanische Reize, sprich Tastsinn und Drucksinn, gibt. Das wusste man irgendwie schon länger, dass es das zum Beispiel in Bakterien gibt, aber dass es Mechanismen oder die Mechanismen in Wirbeltieren, die waren lange unbekannt. Und das hat Adem Patapoutsian herausgefunden, wie das eben funktioniert. Patapoutsian und seine Mitarbeiter haben eine Zelllinie identifiziert. Also auch, da sieht man auch irgendwie die Parallele, dass das alles wieder auf Gen- und Zellbasis funktioniert. Also die haben eine Zelllinie gefunden, die ein messbares elektrisches Signal abgibt, wenn man die Zelle mit so einer Mikropipette ansticht oder sie so, ja, anstupst. Und da wurde angenommen, dass es sich dabei um einen Rezeptorkanal handelt, also einen Ionenkanal, der durch mechanische Kraft aktiviert wird. Und dann hat man wieder Kandidatengene identifiziert, die für den Rezeptor kodieren könnten. Und dann im Tiermodell oder in dem Modell eins nach dem anderen inaktiviert, bis man am Ende das verantwortliche Gen gefunden hat, was für diese Mechanosensitivität in den untersuchten Zellen verantwortlich ist. Das klingt nach einer ganz schönen Fleißarbeit. Also auch hier.
Wenn man ehrlich ist, eigentlich war es nicht schwierig. Ne? Man musste einfach nur fleißig sein.
Ja, kann jeder. Man muss nur die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt und dann eine entsprechend große Arbeitsgruppe. Nein, also Ralf und ich sind natürlich voller Ehrfurcht und einfach neidisch. Das ist der Neid der Besitzlosen. Nein, ist doch cool.
Ich habe noch mal eine Kleinigkeit, als ich das gelesen habe, die ganze Geschichte dazu, jetzt auch gerade mit den mechanosensitiven Zellen, habe mir so überlegt, wie würde ich die denn nennen? Und war dann hoch erfreut, dass es ein ähnlicher, also dass sie sich auf was Ähnliches gekommen sind, weil ich an die Piezo-Kristalle gedacht habe und dachte, oh ja, cool, also so würde ich das nennen, aber die haben bestimmt irgendwas Dummes genommen. Und siehe da.
Tja.
Ist doch nah dran gewesen, habe ich mich gefreut beim Lesen.
Genau. Also, wie gesagt, sie haben das verantwortliche Gen gefunden und dann haben sie es ausgeschaltet, dieses Gen, und dann waren auf einmal diese Zellen unempfindlich gegenüber Stößen mit der Mikropipette. Den konnte man anstupsen, wie man wollte, gab einfach keinen elektrischen Strom hinterher. Und dafür verantwortlich ist am Ende eben so ein mechanosensitiver Ionenkanal, und den hat man dem Namen Piezo 1 gegeben. Piezo kommt aus dem Griechischen, das griechische Wort für Druck, Piesi. Und aufgrund der Ähnlichkeit mit Piezo 1 wurde noch ein zweites Gen entdeckt und das hat man dann logischerweise Piezo 2 genannt.
Ja. Otto.
Genau. Dann nehmen wir was völlig, nun zu etwas völlig anderem. Also Piezo 1 und Piezo 2 sind Ionenkanäle, die durch Druck auf die Zellmembran aktiviert werden. Und Ralf, du hast gerade schon gesagt, du hast irgendwie darüber nachgedacht, dass Piezo ja ein total naheliegender Name ist, weil man ja irgendwie Piezoelektrizität schon mal gehört hat. Und ich glaube, vielleicht können wir die Folge nutzen, um über Piezoelektrizität oder den piezoelektrischen Effekt oder Piezo-Effekt nochmal zu sprechen.
Jetzt direkt, oder?
Ja, es bietet sich doch an. Also wir haben Piezo gesagt. Piezo kommt von Piesi oder Piesein, drücken, pressen. Und Piezoelektrizität, da kommt noch Elektron, auch aus dem Griechischen. Elektron bedeutet Bernstein. Also es beschreibt die Änderung der elektrischen Polarisation und somit das Auftreten der elektrischen Spannung an Festkörpern, wenn sie elastisch verformt werden. Das ist eine schön sperrige Definition. Das ist der direkte Piezoeffekt. Man kann aber auch Materialien verformen, indem man eine Spannung anlegt. Ja, das ist der inverse Piezoeffekt. Wir müssen auch ein Codewort einstreuen. Wir nehmen einfach Piezo-Effekt als das Codewort für diese Folge. Also, wer Fortbildungspunkte sammelt, der kann Piezo-Effekt auf dem Formular der Homepage eingeben. Da kommt man am schnellsten über den Link unter dem Kapitelbild hin oder auf dem Kapitellink. Und dort EFN eingeben, Häkchen setzen und dann gibt's Punkte bei der Ärztekammer. Weiter im Text. Piezo-Effekt.
Ja, wollen wir das nicht noch so ein bisschen in die Realität einordnen? Also bevor du auf die Geschichte dazu kommst.
Ja, können wir gerne machen.
Dachte ich. Also für mich, als ich das erste Mal gehört habe in meiner Welt, dann war das so in dieser Zündelzeit, die man so in der präpubertären Phase hatte. Und es gab zwei Feuerzeuge. Das eine war mit dem Drehrädchen.
Ja.
Was nichts mit dem Piezo-Effekt zu tun hat, aber so, nee.
Das ist so ein kleiner
Winzling ist das ja manchmal ganz schwierig, auf so ein Rädchen zu drehen und dann auf eine Taste zu drücken, gleichzeitig in dieser Bewegung. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich hatte zumindest in jungen Jahren Probleme damit. Also inzwischen kriege ich es schon länger so hin, aber und dann gab es eben die anderen Feuerzeuge, die halt so lustig geklickt haben und wo man, wenn man reingeguckt hat, auch gesehen, dass da so ein kleiner Funken übergesprungen ist. Halt so ein einzelner Funken. Und dann hat mir, ich glaube, mein Bruder damals erklärt, dass das Piezo-Kristalle sind. Oder vielleicht war es auch mein Vater oder meine Mutter. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Und dann hast du ja irgendwann mal Feuerzeuge, hat man irgendwie auch auseinandergespielt. Und dann konnte man so ein kleines Ding da auch rausbasteln. Und dann konnte man sich damit ja auch gegenseitig so Stromschläge geben. Ich weiß nicht, ob deine Kindheit auch so war.
Nein, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Feuer Nee, Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleinen Ingmar nicht.
So wie dieses Grimm-Märchen, oder? Wo die so zündeln und dann komplett abgebrannt sind. Da reden doch die Katzen dann immer.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, das war mein erster Zusammenhang mit diesem Ding. Aber damit konnte ich mir immer merken, was das ist. Und dann hat man mir irgendwann in der Schule erklärt, dass das auch andersrum geht. Mhm. Und das also als inverser Piezo-Effekt. Und das benutzen wir tatsächlich ja doch gefühlt, ich sag jetzt einfach mal, aus dem Bauch heraus kannst du nicht eine Narkose machen, ohne mindestens einmal diesen Effekt zu nutzen.
Ja, wahrscheinlich kannst du nicht mal aus dem Haus gehen, um mit dem Piezo-Effekt irgendwie in der Verbindung zu treten.
Um es konkreter zu machen, ich denke mal, das, was allen sofort einfallen wird, das geht auch ohne Narkose, aber inzwischen natürlich total cool, Ultraschall. Inverser Piezo-Effekt, also in den meisten klassischen Dingen, dieses neue Butterfly funktioniert, glaube ich, ein bisschen anders. Aber es wird eine schnell wechselnde Spannung angelegt, die dann die Frequenz von dem Schallkopf, glaube ich, hat. Oder?
Wofür brauchst denn du für eine Narkose Ultraschall?
Ja, das war jetzt nicht mein Hauptbeispiel. Mein
Landmarken. Beispiel sollte eigentlich, nein, Landmark. Was machst du, wenn der Strom ausfällt?
Dann jetzt ist doch gerade Blocktober auf Twitter, wo alle irgendwelche geilen Regionalanästhesien posten.
Blocktober. Es war World Anesthesia Day. Gestern war World Anesthesia Day.
Ja, stimmt. Ich habe da auch irgendwas Lustiges zu gelesen gehabt.
Ja, also wenn der Strom ausfällt, muss man den Ultraschallkopf nur schnell genug schütteln, dann kommt wieder Strom raus.
Nee, du musst einfach so ein Feuerzeug hinten dran machen und immer so ganz schnell diese mit dem Piezo-Kristall.
Also, keine Ausreden, keinen Ultraschall zu benutzen. Wir schweifen ab. Ja.
Wenn ich mich recht entsinne, ich habe schon wieder was runtergeschmissen, es tut mir leid. Unsere Blutdruckmessung. Ich meine sowohl die invasive als auch die nicht-invasive. Also bei der nicht-invasiven war es ja so, dass die Luftsäule praktisch, die Druckänderung, die Manschette misst, wird über den kleinen Schlauch übertragen und wird ja irgendwann als Druck gemerkt. Mhm. Und das ist sicherlich, oder so wie ich es jetzt so unvorbereitet in Erinnerung habe, auch mit einem Piezo-Kristall und dann wieder unserer allseits beliebten Wheatstone-Brücke.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Die das Signal dann so ein bisschen verstärkt. Und ich meine, dass das mit der blutigen im Prinzip, also mit der invasiven Blutdruckmessung auch so ist. Da wird ja letztendlich auch nur eine Druckänderung gemessen und dann grafisch aufgetragen.
Ja, genau. Aber da ist ja genau, Wheatstone-Brücke mit den sich ändernden oder mit einem unbekannten Widerstand, der bei Verformung eines Elements eben eine Spannungs-, nicht eine Spannungsänderung, sondern eine Widerstandsänderung bewirkt und damit dann am Ende ein messbares Ergebnis produziert.
Und ich bin mir sicher, dass das noch irgendwo anders auch mit drin
ist. Ja, zum Beispiel, wenn man eine Armbanduhr um hat. Das bekannteste Material mit Piezo-Eigenschaften ist nämlich Quarz und so Quarzuhren, die schwingen, sind mit Schwingquarzen ausgestattet, um dann eben präzise Zeiten zu messen. Hast du noch was dazu? Sonst schlage ich nämlich mit der Geschichte zu.
Schlag die Geschichte.
Das sind nämlich wieder berühmte große Namen. 1880, Jacques und Pierre Curie, die Familie Curie. Ist auch so eine absurde, wie die Familie Bohr, so eine absurde Wissenschaftsfamilie. Jacques und Pierre Curie haben 1880 den direkten Piezo-Effekt entdeckt. Und der Jacques Curie ist nochmal interessant, weil er nämlich eine gewisse Maria Sklodowska geheiratet hat. Und die hieß dann auch Curie, nachdem die geheiratet hatten. Dann hieß sie Marie Curie. Und der Jacques und die Marie haben dann irgendwann nämlich auch einen Nobelpreis gekriegt. Also die haben keinen ganzen Nobelpreis gekriegt, sie haben auch einen halben Nobelpreis gekriegt. Die mussten sich das mit einem gewissen Herrn Becquerel teilen und haben 1903 für ihre gemeinsamen Arbeiten über die von Henri Becquerel entdeckten Strahlungsphänomene, also den radioaktiven Zerfall der Isotope oder des Urans, Radiums und Poloniums, einen Nobelpreis bekommen. Also Becquerel und Jacques und Marie Curie haben sich das 1903 geteilt.
Für Physik.
Für Physik, genau. Aber wir kamen ja vom Piezo-Effekt. Jacques und Pierre, eben die Verwandtschaft, die haben sich mit Kristallographie beschäftigt und dann 1880 die Piezoelektrizität entdeckt. Und sich dann weiter mit Symmetrie und Magnetismus und entdeckt oder beschäftigt und auch so Sachen wie die Curie-Temperatur, Curie-Gesetz und Curie-Konstante. Das ist alles nach denen benannt.
Naja, okay, gut. Also Piezo-Effekt wurde unter anderem von der guten Marie Curie.
Nee, nicht von der Marie Curie. Nicht von der Marie Curie, sondern vom Mann von Marie Curie.
Oh.
Marie Curie nicht. Die hat nur so ein bisschen Radioaktivität. Aber die Marie Curie ist halt zusammen mit ihrem
Jacques.
Mit ihrem Jacques.
Pierre.
Genau, haben die den Nobelpreis. Aber eben dieser Familie, also mit ihrem Bruder, dann eben auch um den Piezo-Effekt geforscht und den am Ende auch entdeckt. Aber einen Nobelpreis gab es dafür nicht. Pech. Ja,
in 10 Jahren wahrscheinlich.
Nee, du kannst den Nobelpreis nicht posthum kriegen. Du musst dabei noch leben.
Und die haben den damals, die zweite Hälfte hat Henri Béchamel gekriegt.
Genau.
Okay.
Ja. Dass es piezoelektrische Effekte auch im menschlichen Körper gibt, das weiß man seit 1957. Da gibt es das irgendwie für Knochen. Also wenn man Knochen biegt oder hämmert, dann kann man da piezoelektrisch Ströme ableiten. Auch andere Gewebsarten, Haut, Bindegewebe und Knorpel gibt es piezoelektrische Effekte. Kollagen reagiert piezoelektrisch auf Druck, Zug und Torsion. Und irgendjemand hat herausgefunden, dass die Aorta nach gegenwärtiger Erkenntnis nicht piezoelektrisch ist.
Das Experiment, wie möchte ich irgendwie mal sehen, wie jemand auf diesen Gedanken gekommen ist.
Ich habe dann kurz darüber nachgedacht, ob der präkordiale Faustschlag ein piezoelektrische Defibrillation ist und dachte, am Ende nein. Kann eigentlich nicht sein.
Ich will auch sagen, dass es das nicht ist.
Ist ja die Aorta in der Nähe.
Die blockt das. Das ist wie ein faradäischer Käfig.
Meine Güte, werfen wir hier mit Namen um uns.
Gut, okay. Hat er gefunden.
Hat er gefunden. Die Frage ist, wie funktioniert das jetzt mit dem Piezo-2-Kanal? Und da kamen wir ja eigentlich her, weil man dafür ja einen Nobelpreis gekriegt hat. Und vermutlich sind diese Kanäle in den Merkel-Zellen oder den Merkel-Körperchen, die in der Basalschicht unserer Haut ja verbaut sind, ja, mit drin. Und die Merkel-Zelle, diese ganze Folge ist voller goldener Brücken. Mhm. Das ist diesmal eine Brücke nach Göttingen. Die sind nämlich nach dem Anatomen Friedrich Merkel benannt und der hat hier in Göttingen gewirkt. 1875 hat er diese Zellen entdeckt, diese Merkel-Zellen. Und das sind eben die Sinneszellen, die auf Druck reagieren. Und ganz vermutlich sind die mit dem Piezo-2-Kanal ausgestattet. Und dieser Piezo-2-Kanal, das scheint der zu sein, der eben die Schlüsselrolle über diese wichtigen Wahrnehmungen, auch was Körperposition und Bewegung, also Propriozeption, was das angeht, da scheint der auch irgendwie relevant wichtig zu sein. Und wenn man einen Rezeptor hat, der irgendwie auf Druck reagiert, dann kann man damit ganz viele andere Reflexe noch mit steuern, sowas wie Blutdruck, dass man da irgendwie Dehnungsrezeptoren bauen kann. Die Atmung, Hering-Breuer ist da ein Stichwort oder auch irgendwie den Füllungszustand der Harnblase über Dehnung. Das sind alles Mechanismen.
Ist ja auch dein Blitze.
Ja, macht alle Feuer. Am Ende brauchst du irgendwelche Zellen, die Aktionspotenziale erzeugen, wenn sie mechanisch gereizt werden, zum Beispiel durch Druck oder durch Zug. Und das sind Piezo-Ionenkanäle. Und in der Begründung des Komitees, das ist die diesen Preis für den Nobelpreis für Medizin und Physiologie vergibt, sagen oder schreiben die in der Pressemitteilung, dass jetzt diese beiden Herren ein Geheimnis der Natur entschlüsselt haben, das sehr wichtig für unser Überleben ist. Also ist es eine sehr wichtige und auch sehr tiefgründige Entdeckung und das nutzen sie als Teil der Begründung. Die Herren Patapuzian und David Julius haben es ermöglicht zu verstehen, wie Wärme, Kälte und mechanische Kräfte, die Nervenimpulse auslösen, die es uns ermöglichen, die Welt um uns herum wahrzunehmen und uns an sie anzupassen. Ist ein Zitat aus dem Komitee, was eben diesen Preis da vergeben hat. Es geht also um THPV1 Hitze und THPM8 Kälte und Piezokanäle und die Möglichkeit damit, unsere Umwelt wahrzunehmen und uns an sie anzupassen und damit ganz viele weitere physiologische Funktionen zu erklären oder überhaupt zu ermöglichen. Und das ermöglicht dann auch in einem weiteren Schritt dann ganz, also noch viel mehr Forschung, was eben also Grundlagenforschung für andere Wissenschaftler, die sich mit diesen Phänomenen beschäftigen, aber eben auch Forschung in der Pharmakologie, um Analgetika neuer Art zu entwickeln. Das ist, glaube ich, am Ende aus so einer Anästhesie-Perspektive ein total, ja, es ist so blöd zu sagen, wenn ich sage, es ist ein gerechtfertigter Preis, aber es ist durchaus, wenn wir den Bogen zum Anfang schlagen, dass es Forschung ist, die der Menschheit besonders großen Nutzen erbracht hat. Das würde ich hier ganz klar und deutlich irgendwie unterschreiben, dass das ja was sehr Sinnvolles ist, was die da gefunden haben oder was ja, unsere Arbeit in der Anästhesie oder in der Schmerzmedizin voranbringt.
Ja, ich finde auch sowieso, man darf jetzt nicht immer gegen Grundlagenforschung wettern.
Im Gegenteil, also das ist die Königsdisziplin am Ende ist Grundlagenforschung.
Ja, also, aber das wäre ja so der Grund, warum so, ja, das weiß ich doch, wenn das heiß ist, da fasse ich das halt nicht an. Muss ich doch gar nicht wissen, warum. Aber es gibt ja auch, also das sind jetzt sicherlich nicht die Kanäle alleine, aber es gibt ja die, um das mal sich so ein bisschen vor Augen zu führen, was passiert denn eigentlich, wenn das jetzt nicht mehr gehen würde? Warum ist es denn ganz cool, was darüber zu wissen? Du kannst ja auch komplett ohne Schmerzempfindung geboren werden.
Ja.
Also Schmerzunempfindlichkeit, Mutation NGF-Gene, also Nerve Growth Factor Gene.
Ja.
Das ist natürlich jetzt ein bisschen was anderes. Aber
ja, aber es ist total blöd, wenn du sowas hast. Dann irgendwie schläfst du ein, hast irgendwie Hand auf der Heizung und wachst von so einem verkohlten Geruch auf, weil du einfach nicht merkst, dass deine Hand gerade irgendwie verbrannt ist.
Das geht ja noch viel schneller. Die checken ja gar nicht, wenn sie sich versehentlich auf eine heiße Herdplatte abstützen.
Ja, genau.
Oder und wenn du es von Geburt an hast, dann lernst du ja auch gar nicht, dass irgendwas heiß ist.
Ja. Ja, oder dass du irgendwie mit Frakturen, dass du irgendwie den Zeh gestoßen hast und der eigentlich kaputt ist. Und du den eigentlich schonen solltest. Und diese ganzen Mechanismen gehen dann einfach nicht mehr.
Und im Prinzip, wenn wir jetzt bei den Mechanosensoren sind, also den Merkel-Zellen, nicht, dass das die einzigen sind, aber die jetzt als Sinnesqualität Druck wahrnehmen, so ein schöner, so ein guter, gut gezüchteter Diabetes mit seiner Polyneuropathie,
ja.
Das ist auch für den Arsch. Also, da sind noch mehr Sachen kaputt, aber da besteht, glaube ich, auch Unstrittigkeit darüber, dass das nicht so geil ist, wenn man das dann hat und erstmal gar nicht mehr merkt, dass man zum Beispiel sich in seinem Schuh eine offene Stelle wundläuft, weil man es einfach nicht spürt, dass es wehtut oder halt auch, weiß nicht, kannst halt auch nicht mehr so gut slacklinen dann wahrscheinlich.
Ja, klassische Anforderung in München für Lebensqualität.
Ja, überleg mal, willst du schön hier auf der Welle surfen gehen?
Ja, schön im Eisbad.
Geht nicht.
Ja.
Allerdings dann vielleicht wieder praktisch, wenn du dir
nicht spürst, wie eisig der
dir vorher einen Menthol-Antagonisten für deinen TRPM8-Rezeptor draufschmierst, dass du dann einfach nicht spürst, dass dieser scheiß Bach so kalt ist. Problem gelöst.
Ja.
Siehst du, und deswegen gibt es einen Nobelpreis, dass man schön im kalten Wasser schwimmen kann.
Ja.
Ja, und pass mal auf, das geht ja noch viel weiter. Du musst ja eigentlich, diesen Rezeptor brauchst du nicht mehr. So, pass auf. Du schnappst dir aus der Schmerzambulanz eine richtig große Packung Capsaicin, schmierst dir das an den ganzen Körper und dann gehst du mal schön im Winter baden im Kiessee.
Ja.
Oder sonst irgendwo. Musst du mal ausprobieren. Warm, kalt?
Warm, kalt. Auch egal. Hauptsache Capsaicin auch hinterher zum warm werden.
Weil, ja, pass auf, jetzt kommen wir, jetzt gibt's ja wieder den Bogen, der sich schließt. Das Capsaicin kannst du mit Wasser nicht gut abwaschen, vor allem nicht mit kalten.
Ja, optimal.
Weil das ist ja eher fettlöslich oder halt alkohollöslich. Also deswegen sollst du ja zum Beispiel dann, wenn du was Scharfes gegessen hast, dann eine Milch trinken zum Beispiel oder sowas oder Kakao. Kannst natürlich auch Olivenöl trinken, aber.
Ja.
Oder einen Schnaps oder, aber.
Wir haben neulich Feedback gekriegt, dass wir aufpassen sollen, was wir sagen, dass wir nicht so auf Stereotypen herumreiten und dass wir aufpassen sollen, dass uns auch junge Kolleginnen und Kollegen hören dass wir uns unserer Reichweite bewusst sein sollen, dass man das nicht unbedingt alles nachmacht, was wir sagen.
Ja. Okay, also bitte nicht machen.
Do not try this at home.
Ja, und es gibt ja auch Darwin Awards, die man gewinnen könnte, aber nicht gewinnen sollte.
Ja, aber ja, das ist, danke auch für diese Brücke. Der Darwin Award ist vielleicht auch der konzeptionelle Gegenspieler zum Nobel Award, dass da keine Schnittmenge gibt zwischen Darwin Award und Nobelpreis.
Aber du kennst du eigentlich die IG-Nobelpreise?
Ja.
Zur kurzen Erklärung für diejenigen, die es nicht kennen. Korrigier mich, wenn du es anders siehst. Das sind die Entdeckungen, die auf den ersten Blick erstmal ziemlich random und unhilfreich wirken und auf den zweiten Blick dann so, ja doch. Oder? Wie würdest du es erklären?
Ja, also IG-Nobelpreise sind, also man ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, wo das Wort IG-Nobel, alternative Nobelpreis ist es nicht.
Instagram.
Nee, aber Ig Nobel kommt, glaube ich, auch so von ein bisschen von ignorierter Forschung. Das sind ja auf den ersten Blick vielleicht manchmal ein bisschen absurde Fragestellungen, die aber handwerklich extrem gut gemacht sind. Und auch diese Veranstaltung, wo das verliehen wird, hast du das mal gesehen?
Ist das mit dem kleinen Mädchen, oder?
Ja, genau. Also das sind, wer Monty Python mag, der wird großen Spaß haben bei der Verleihungszeremonie der IG Nobelpreise. Und dieses Jahr ging, also das können wir jetzt erwähnen, der IG Nobelpreis für Medizin an eine Forschungsgruppe Deutschland, Türkei, UK, die den Nachweis erbracht haben, dass ein Orgasmus genauso gut die Nase frei macht wie Nasenspray. Can sex improve nasal function? An exploration of the link between sex and nasal function. Ja, genau, ist die Publikation dahinter. Völlig absurd. Aber
ich habe schon wieder Schnupfen, ich muss mal kurz weg.
Ja, die haben das, also das ist eine Studie, die haben das mit einer Kontrolle, also mit, vielleicht sollten wir da wirklich eine Folge drüber machen, über die IG-Nobelpreise in der Medizin, aber wir schweifen dann so ein bisschen von unserem Thema ab, weil das ist jetzt wirklich eine Fragestellung, die nicht so richtig anästhesie-relevant ist, aber die hatten das, glaube ich, beforscht mit Paaren, die die Geschichte ging so los, dass einer der Lead Investigator hat irgendwann bei sich selber festgestellt, dass es da offensichtlich einen Effekt gibt, dass seine Nase nach dem Geschlechtsverkehr freier ist und hat dann erst in seinem Bekanntenkreis rumgefragt, ob denen auch das schon mal aufgefallen ist, dass die Nasenschleim heute scheinbar postkoital abschwellen. Dann hat er daraus ein Studienprotokoll gebastelt mit Paaren, die das irgendwie dokumentiert haben, wie ihre Nasenatmung funktioniert vorm Sex, nach dem Sex, dann mit Nasenspray und ohne Nasenspray. Also eine richtig gute, gut gemachte Studie.
Hat er den Fluss auch gemessen auf der Nase?
Ich glaube, die haben das sogar gemacht.
Weil das wäre ja, sagen wir mal, notwendig, damit du irgendwie das ein bisschen quantifizieren war das Wort.
Genau. We evaluated nasal breathing at five different times. Before sexual activity, baseline. Immediately after sexual activity, 30 minutes, 1 hour and 3 hours after sexual climax. For evaluation of nasal breathing, we used a visual analog scale. Additionally, we used a portable rhinometric device to measure resistance and nasal flow.
Ich stelle mir gerade vor, wie zwei Menschen miteinander Sex haben und beide haben wie so eine Art CPAP-Maske dabei auf. Super erotisch.
Ja, also das ist eine coole Studie mit 28 Quellen und also wissenschaftlich einwandfrei.
Take that, Pharmaindustrie.
Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich mit diesem Segment in diesem Podcast machen soll. Ob wir das drin lassen? Wahrscheinlich schon.
Sie es anfühlt.
Mal gucken. Hast du noch was du dem Ganzen hinzufügen möchtest?
Nee. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Nobelpreise sehr spät verdienen werden. Ich glaube, was demnächst auch noch ein Problem sein wird, dass du überhaupt das noch an einzelne Menschen verleihen kannst.
Ja.
Also es ist ja in anderen Fächern auch schon, glaube ich, gang und gäbe, dass du als Einzelperson in der Physik, glaube ich, nicht mehr unbedingt einen Nobelpreis gewinnst, sondern es ist einfach eine Liste von also deine Arbeitsgruppe im weitesten Sinne oder allen, die halt, was ich, bei CERN mitgearbeitet haben.
Beim ja, oder irgendwie, oder Gravitationswellendetektoren irgendwie gebaut haben. Das macht halt nicht mehr ein Gehirn, sondern viele. Ah, aber da fallen mir noch zwei Sachen ein, die ich loswerden möchte. Aber machen wir erstmal fertig. Das ist dann meins, ist dann der
ja, ich bin jetzt auch fertig.
Der goldene Abschluss. Hast du was gelernt aus der Episode, Ralf? Sag jetzt nicht, dass Sex die Nase frei macht.
Was habe ich gelernt?
Oder was möchtest du, dass unsere Hörerinnen und Hörer lernen oder mitnehmen?
Ich finde es erstaunlich, dass jemand, ist leider auch wieder komplett am Thema vorbei, aber es geschafft hat, aus 1800, wann hat der Mann,
der
Herr Merkel, die Merkel-Zellen erfunden? gefunden. 1875, dass jemand da so weit gekommen ist, gesagt hat, jo, diese Dinger sind für Druckempfinden.
Ja.
1875. Aber ja, es ist am Thema vorbei.
Ja, aber nur so ein bisschen, aber es trotzdem, dafür, die Folge ist ja irgendwie dazu geeignet, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken.
Wir haben gelernt, dass man extrapolieren kann, vielleicht, dass Vögel keine THPV1-Rezeptoren haben. Dass man vage vermuten kann, dass es so ist.
Ich würde eine große Perspektive aufmachen, mit zwei Aspekten. Nämlich das Sprichwort We are standing on the shoulders of giants. Dass alles, was wir hier machen, basiert und fußt auf den super relevanten Arbeiten der Grundlagenforschung. Und dass das schon über einige Jahrhunderte geht, dass sich die Menschheit Gedanken macht, um Probleme zu lösen, um Wissen zu schaffen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Sei es jetzt Temperaturempfinden, sei es Piezoelektrizität, sei es Menthol und Capsaicin. Es baut alles aufeinander auf. Und das macht am Ende unsere Menschheit, glaube ich, aus. Das ist jetzt sehr philosophisch, dass wir eben genau das schaffen, Wissen über Generationen zu erhalten und weiterzutragen und dass das unser Auftrag ist oder dass ich das auch als unseren Auftrag als Wissenschaftler und Ärztinnen und Ärzte mit begreife, dass wir genau das tun. Und um das Ganze auf einem arroganten Niveau hier zu beenden, ist die Erinnerung, dass wahrscheinlich ein Großteil der Hörerinnen und Hörer auch Nobelpreisträgerinnen und Träger sind, weil die Bürger der Europäischen Union ja vor einigen Jahren auch mit einem Nobelpreis, dem Friedensnobelpreis, ausgezeichnet wurden. Kann man sich ja in den Lebenslauf schreiben, dass man zwar nur einen kleinen Bruchteil hat des Friedensnobelpreises, aber theoretisch hat man den.
Wo ist mein Geld?
Da weiß ich gar nicht, wo das hingeflossen ist. Aber das fand ich immer ganz nett und ich kenne auch Leute, die das in ihrem Lebenslauf stehen haben. Und sei es als Aufhänger für ein interessantes Gespräch im Vorstellungsgespräch, ist ja faktisch nicht ganz falsch.
Ja, gut, klar. Rausstechen aus der Menge.
Ja, fällt auf jeden Fall auf, wenn man da reinschreibt, Friedensnobelpreis.
Vielleicht wird man aber auch nicht eingeladen.
Ja, das ist ein Risiko, ja. Ja, aber wenn man eingeladen wird und darüber sprechen kann, ist es bestimmt ein interessante paar Minuten. Ich glaube, das war's an dieser Stelle von unserer Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie uns treu. Wir machen einfach so weiter. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Sweetie Pearl. Now, Miss Sweetie Pooh. Thank you, Miss Sweetie Pooh. Miss Sweetie Pooh. Thank you, Miss Sweetie. Thank you, Miss Sweetie Pooh. Thank you, Miss Sweetie Pooh.